heute, liebe Kinder, wird es ein bisschen eklig. Denn wir befassen uns mit einem etwas unangenehmen Thema, nämlich mit dem Thema die 10 Plagen. Was man bei den 10 Plagen manchmal etwas vergisst, ist die Tatsache, dass es bei diesen Plagen nicht in erster Linie darum geht, dass Gott straft, sondern es geht um ein Herzensanliegen von Gott, nämlich um Freiheit. Gott will, dass sein Volk frei wird von dieser Unterdrückung. Er will es befreien. Und Gott will auch, dass du und ich frei sind. Das können wir in der ganzen Bibel entdecken. Und gerade in den Kapiteln 7 bis 11 vom zweiten Buch Mose finden wir eben diese Berichte über die 10 Plagen in Ägypten. Oder wie die Bibel sagt, die 10 Zeichen und Wunder. Die Bibel spricht nämlich von Zeichen und Wundern Gottes, die er in Ägypten getan hat, und nicht unbedingt von den Plagen. Doch bereits im Vorfeld kündigt Gott Mose an, dass der Pharao nicht bereit sein wird, das Volk freizulassen aus dieser Sklaverei. Von Anfang an ist er ehrlich mit Mose und sagt, dass das eine Zeit dauern wird. Wir lesen dort nämlich: Der Pharao aber wird nicht auf euch hören. So werde ich meine Hand gegen Ägypten erheben und durch gewaltige Gerichte werde ich mein Volk herausführen. Also Gott sagt bereits im Vornherein, dass die Freiheit des Volkes erkämpft werden muss. Und dass das nicht ein einfacher Weg in die Freiheit sein wird, sondern dass dieser Weg ihren Preis fordert. Und Gott ist aber in seiner Größe bereit, diesen Preis zu bezahlen, genauso wie er später bereit war, durch Jesus für dich und meine Freiheit zu bezahlen. Jetzt aber zuerst zu diesen 10 Plagen. Liebe Kinder, schaffen wir es, dass wir diese 10 Plagen aufzählen? Dürft einfach laut schreien. Was für Plagen kommen euch in den Sinn? Die Heuschrecken? Wasser zu Blut, ja. Frösche, wir sind bei 3. Genau, Geschwüre. Brokkoli. ist für manche Menschen auch eine Plage, gehört aber nicht zu den 10 Plagen. Genau. Hagel, ja genau, sehr gut. Genau, der Tod der Erstgeburt. Wir sind bei 6. Mücken. Also Stechmücken. Dunkelheit. Nebst, ich löse die letzten 2 noch auf. Nebst den Stechmücken gab es auch eine Fliegenplage. Und dann noch die Viehpest. Das sind die 10 Plagen. Und in unserer Serie geht es ja um die Begegnungen mit Gott. Und vielleicht kann man sich fragen, ja, wo sieht man in diesen 10 Plagen eine Begegnung mit Gott? Wenn man sich ein bisschen mit den ägyptischen Göttern befasst, dann sieht man ganz schnell, dass eigentlich Gott in jeder einzelnen Plage aufzeigt, dass er stärker ist als eine dieser ägyptischen Gottheiten. Und so steckt eigentlich in jeder Plage steckt die Möglichkeit, dass der Pharao eine Begegnung mit Gott haben könnte, dass er umkehren könnte. Ich glaube, das ist der eine Aspekt dieser Begegnung, und der andere Aspekt ist, dass er sich auf eindrückliche Art und Weise seinem Volk als der Gott offenbart, der Macht hat. Es gibt da auch noch dieses Thema mit der Verstockung vom Herzen des Pharao. Die sich dafür interessieren, dürfen das gerne dann auch in der Vertiefung noch ein bisschen vertiefen. Aber es war effektiv so, dass eigentlich Gott mit jeder Plage eine dieser Gottheiten bloßgestellt hat. Die erste Plage war nämlich die, wo, das, Wasser zu Blut wurde. Der Nil hat nicht mehr Wasser geführt, sondern war voller Blut. Und vielleicht, Kinder, habt ihr euch auch schon mal in den Finger geschnitten, und dann kommt das Blut. Ich bin zum Beispiel jemand, der kann gar nicht Blut sehen, ich kippe dann hinten weg. Und ich stelle mir das so eklig vor, wenn so ein ganzer Fluss voller Blut war. Damit hat Gott aber eigentlich gezeigt, dass er stärker ist als Isis, weil die Isis war die Göttin des Nils. Also die Ägypter haben sogar eine Gottheit gehabt, extra für den Nil. Und Gott hat aufgezeigt, er ist stärker als diese Göttin. Oder wenn man sich vorstellt, man schläft am Abend ein, ist so schon fast in den Träumen und dann hört man so ein Quak, Quak, macht vielleicht die Augen auf und sieht vor dem Kopf so einen Frosch und dann merkt man, überall im Zimmer sind diese Frösche. Und auch das ist ein Zeichen, dass Gott stärker ist als die Liebesgöttin. Weil die Liebesgöttin der Ägypter, die hatte einen Froschkopf. Also Gott hat mit jeder Plage eigentlich aufgezeigt, dass er stärker ist als diese Gottheiten. Und so gab es ganz vieles, wie die Mücken. Wer konnte schon mal nicht schlafen am Abend, weil so eine Mücke lästig im Ohr war? Wenn man dann vorstellt, es ist nicht nur eine Mücke, sondern ganz viele, kann man sich vorstellen, wie das wahrscheinlich war. Bevor wir jetzt diese Plagen dann auch in den Posten vertiefen, möchte ich euch drei Sachen mitgeben, die für mich wichtig waren oder wurden in dieser Auseinandersetzung. Zum einen die Tatsache, dass Gott stark ist und dass er für dich kämpft. Gott kämpft für sein Volk und er ist stärker als diese Gottheiten. Der zweite Punkt ist, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und er setzt sich für die Schwachen ein. Er hat das Leid seines Volkes gesehen und hat sich für sie eingesetzt. Und der dritte Punkt, Gott trennt uns vom Schlechten, vom Bösen in unserem Leben, weil er unsere Freiheit will. Das war auch bei den Israeliten so, er hat ihre Freiheit gewollt und hat sie deshalb aus Ägypten herausgeführt. In der Vertiefung heute geht es vor allem um den Pharao. Genau genommen mehr um das Thema die Verhärtung des Pharao. Es geht um dieses Phänomen, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet oder ihn verstockt. Ich weiß nicht, wer auch schon über diese Bibelstelle gestolpert ist und sich vielleicht auch gefragt hat, was heißt das genau? In Zeit der Mose, Kapitel 11, Vers 10 lesen wir, aber der Herr hatte das Herz des Pharao verstockt, sodass er die Söhne Israels nicht aus seinem Land ziehen ließ. Und um dieses Thema ein bisschen zu vertiefen, fange ich noch an einem ganz anderen Punkt an, nämlich beim Thema Erwählung. Also wenn es um Aufgaben im Reich Gottes geht, dann erwählt Gott diejenigen Menschen, die er will. Das können wir immer wieder auch in den Briefen von Paulus lesen, wo wir lesen, dass Gott jemand erwählt hat und jemand nicht. Zum Beispiel auch schon im Alten Testament können wir das im Beispiel an Jakob und Esau feststellen. Dort steht nämlich die Frage im Raum, über wen von beiden dieser Söhne geht die Heilslinie Richtung Messias? Und dort lesen wir, schreibt Paulus auch im Römerbrief, denn als die Kinder, also dieser Jakob und der Esau, als die noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, also zur Mutter dieser Söhne, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Esau, der Ältere, wird Jakob dem Jüngeren dienen müssen. Und vielleicht seid ihr auch schon über diese Aussage gestolpert, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und es klingt irgendwie so hart, aber da muss man sich bewusst werden, dass das nichts mit Errettung zu tun hatte. Also es heißt nicht, dass was wir, Hass ist für uns sehr, sehr etwas Hartes, aber es geht dort eigentlich mehr um ein Bevorzugen. Also wenn die Bibel spricht von, den habe ich geliebt und den gehasst, würden wir wahrscheinlich einfach sagen, den habe ich mehr geliebt als den anderen. Und dann klingt es schon ein bisschen weniger in unserem Verständnis. Also es heißt einfach, diesen habe ich lieber gehabt und deswegen habe ich dem diese Aufgabe gegeben und den habe ich weniger lieb gehabt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Esau jetzt nicht auch die Beziehung zu Gott haben könnte, weil man kann ja dann sagen, ja, der konnte ja nichts dafür, sondern der war ja von Anfang an schon verurteilt. Das Gleiche sehen wir auch im ersten Buch Mose, wo steht, und als Gott sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib, Rahel aber war unfruchtbar. Und dieses zurückgesetzt ist eigentlich das genau gleiche Wort wie, also wörtlich heißt es auch, und als der Herr sah, dass Lea gehasst war, da öffnete er ihren Mutterleib. Also es ist wieder das gleiche Prinzip, dass Jakob hatte eine Lieblingsfrau, die Rahel, deswegen hat er Lea ja nicht gehasst, sondern er hat sie einfach weniger geliebt als Rahel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das irgendwo im Hinterkopf haben, wenn wir uns diese Geschichte jetzt auch vom Pharao ein bisschen genauer anschauen. Der Römerbrief geht, also dort schreibt Paulus noch sehr viel über dieses Thema, wen Gott erwählt hat und wen eben nicht. Und er kommt dann auch schlussendlich zum Pharao. Im Römer 9, Vers 17 und 18 steht, denn die Schrift sagte zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Also nun, wenn er will, also wenn Gott will, dessen erbarmt er sich und wenn er will, verhärtet er. Also hier sind wir bei diesem Thema vom Pharao. Und wir haben da eine klare Aussage, dass Gott den Pharao verhärtet, um seine Macht an ihm zu erweisen. Und dort steht, Zitat, damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Und ich glaube, so sehr man sich mit dem Volk Israel freuen kann, dass es befreit wurde, fragt man sich dann trotzdem, irgendwie klingt es ja auch sehr hart für den Pharao. Also jedenfalls, ich habe immer ein bisschen gefunden, wenn ich das so gelesen habe, ich finde es irgendwo unfair gegenüber dem Pharao. Der hat sicherlich sehr vieles auch schlecht gemacht, aber irgendwie hat er doch auch eine Chance verdient. Und ich glaube, an diesem Punkt möchte ich euch an ein Prinzip erinnern. Ich glaube, oft, wenn man in der Bibel liest und sich so irgendwie im Kopf kratzt und sich fragt, hey, was bedeutet das, dann ist es so ein Moment, wo man wachsen kann, weil Gott vielleicht einem etwas mitgeben will. Und so möchte ich heute auch mit euch in diese Pharao-Geschichte eintauchen. Also ganz kurz zu Mose. Mose war der Sohn von Amram und Jochebed. Die beiden Israeliten waren aus dem Stamm Levi. Und Mose wird am Hof des Pharao erzogen, muss jedoch nach 40 Jahren in die Wüste, nach Ägypten fliehen, muss aus Ägypten fliehen in die Wüste, weil er einen Mord begangen hat. Er zieht, wie gesagt, in die Wüste, heiratet dort, bekommt zwei Söhne und mit 80 Jahren begegnet er Gott am Berg Horeb und dort spricht Gott zu ihm aus dem Dornbusch. Da hat Silas letzte Woche eine Predigt darüber gehabt, über dieses Ereignis. Und dort bekommt er den Auftrag, zurück zum Hof des Pharao zu gehen und dafür zu sorgen, dass das von ihm versklavte Volk in die Freiheit geführt wird. Und das ist eigentlich so der Beginn dieser Geschichte von den 10 Plagen. Wir lesen in 2. Mose 5, 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Und von Anfang an war Mose und Aaron klar, dass der Pharao überhaupt kein Interesse daran haben wird, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das hat Gott ihnen ja bereits im Vorfeld gesagt. Ganz im Gegenteil, er lässt das Volk nicht frei, sondern verschärft die Sklavenarbeit noch mehr. Und dann lesen wir Kapitel 6. Der Herr jedoch sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Ja, durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land hinausjagen. Das heißt, der Pharao will sich eigentlich nicht vor Gott beugen, aber Gott wird ihn dazu zwingen. Und in den nachfolgenden Kapiteln können wir eigentlich das so nachlesen, was dann geschehen ist. Ich gehe euch jetzt im Schnelldurchlauf durch diese Plagen durch, weil wir haben nicht bis um 10 Uhr Zeit. Und habe das so die Überschrift gemacht über die Verstockung des Pharaos. Wir lesen, nachdem das erste Zeichen geschehen war, lesen wir: Doch das Herz des Pharao verstockte sich. Also nachdem, dass das Wasser im Nil zu Blut wurde, nachdem der Pharao diese Plage gesehen hat, lesen wir, dass er sein Herz verstockt hat. Dann geht es weiter, die Frösche kommen und wieder lesen wir, als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, weil die Frösche ja wieder weg waren, die Plage hinter sich, verstockte er sein Herz. Dann kommt die dritte Plage und wieder, aber das Herz des Pharao blieb verstockt. Und an dieser Stelle, nach der dritten Plage, waren sogar die Wahrsagegeister, die der Pharao an seinem Hof hatte, die haben erkannt, dass Gott dort seine Finger im Spiel haben muss. Weil die ersten beiden Plagen konnten sie mit ihren Zaubertricks noch nachmachen und hier konnten sie dann nicht mehr mitmachen und haben zum Pharao gesagt, dass dort Gott seine Finger im Spiel hat. Aber der Pharao blieb dabei und er verstockte sein Herz. Danach kamen die Stechfliegen und auch dort lesen wir wieder, aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal. Und ich hoffe, dass ihr so ein bisschen mitbekommt, was dieser Text uns eigentlich zeigen will. Weil bis hierhin, also dann kommt die fünfte Plage und auch dort ist wieder das Herz des Pharao blieb verstockt. Und bis hierhin ist es immer der Pharao, der sein Herz gegenüber Gott verstockt. Und dann kommt die sechste Plage, das ist die mit den Geschwüren. Und dort wird es interessant. Weil dort lesen wir dann plötzlich, doch der Herr verstockte das Herz des Pharao. Also 5 Plagen lang verstockt der Pharao sein Herz. Und dann bei der 6. Plage lesen wir, dass Gott es ist, der sein Herz verstockt. Und da kommt automatisch die Frage, ja, wie geht das eigentlich? Oder um was geht es dort eigentlich, wenn Gott das Herz eines Menschen verhärtet oder verstockt? Und wie so oft, wenn man so eine Frage hat, muss man ein bisschen im Urtext nachfolgen oder nachforschen, weil wir im Deutschen nicht dieselben Begriffe haben wie im Hebräischen zum Beispiel. Und im Urtext, im Hebräischen, steht dort das Wort Kasak, falls ich das richtig ausspreche. Und das heißt eigentlich stark oder festmachen. Und es ist das gleiche Wort, wie wir zum Beispiel im 5. Mose lesen, das ist ein bekannter Vers, wo Gott zum Josua sagt, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Also dieses Chasak bedeutet, jemanden stark machen, jemanden festmachen, jemanden stärken. Also wir übersetzen das mit verstocken, verhärten, aber eigentlich wortwörtlich würde es bedeuten, stärken oder festmachen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das in dieser Geschichte versteht. Es geht bei der biblischen Verstockung nicht darum, dass Gott einfach einem Menschen seinen Willen aufzwingt und sein Herz verhärtet und der eigentlich nichts dafür kann. Dass Gott so entscheidet, ja, du bist jetzt der Böse in dieser Geschichte, nur damit meine Macht sichtbar wird. Das wäre irgendwie ein komisches Gottesbild auch. Und ich glaube, es geht vielmehr jetzt im Laufe der Geschichte, wenn wir es dann weiterlesen, geht es dann vielmehr darum, dass Gott den Pharao stark gemacht hat, um an seiner ursprünglichen Entscheidung festzuhalten. An dem Wunsch, sich nicht vor diesem Gott zu beugen. Also der Pharao tut genau das, was er schon von Anfang an wollte, nämlich sich nicht vor diesem Gott beugen. Und man kann sagen, dass Gott ihm diese Kräftigung gegeben hat, dass er ihn stark gemacht hat, an seiner ursprünglichen Entscheidung festzuhalten und sich jetzt nicht gegen seinen eigentlichen Willen eigentlich zu beugen. Und man kann fragen, ja, warum macht Gott das? Und ich glaube, dass Gott um das Herz des Pharao gekämpft hat, weil er will, dass der Pharao zur Erkenntnis kommt. Denn wir lesen im 2. Mose 9,14, denn diesmal will ich all meine Plagen in dein Herz, unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Ja, Gott verhärtet das Herz des Pharao in dieser Geschichte, aber ich glaube, er macht es, um diesem Sturkopf vom Pharao eine Chance auf echte Buße zu geben. Eine Chance, die nämlich viele der anderen Ägypter ergriffen haben. Viele haben erkannt, dort ist eine Macht im Spiel, die größer, die stärker ist als wir. Aber der Pharao denkt nicht an Umkehr. Er denkt nicht daran, sein Herz Gott zu geben. Und so lässt Gott eigentlich zu, dass sein Herz verstockt wird oder gibt ihm die Kraft, an seinem Entschluss festzuhalten. Weil, wenn wir nochmal an den Anfang der Geschichte gehen, dort sehen wir den eigentlichen Wunsch des Pharao. Weil dort, als Mose und Aaron zum ersten Mal vor den Pharao gehen, ist die Antwort von Pharao, wer ist denn dieser Herr, der sich auf seine Stimme hören sollte? Also von Anfang an wollte er nicht sich vor diesem Gott beugen. Und Gott hat ihm dann im Laufe dieser Geschichte die Stärke gegeben, an diesem Entschluss festzuhalten, trotz der Katastrophen um ihn herum. Und ich glaube, das ist schlussendlich auch die Souveränität von Gott, dass er uns, unseren Willen respektiert. Also es wäre für ihn ein kleines gewesen, den Pharao zu zwingen in dem Sinne oder den Pharao zu vernichten. Für das hätte er nicht so viele Plagen gebraucht. Das wäre für ihn ein kleines gewesen. Aber er hat respektiert, dass dieser Pharao sein Herz gegen ihn verschließt. Und so ist ja auch die Frage ein bisschen, ja, was können wir aus diesem Text nehmen? Oder was nehmen wir für uns persönlich mit? Weil früher, als ich diese Geschichte gelesen habe, hatte ich manchmal etwas Angst, weil ich so gedacht habe, ja, wenn Gott willkürlich einfach sagt, ja, diesem Menschen verhärte ich jetzt sein Herz oder diesem Menschen verhärte ich sein Herz, dann wie soll ich sicher sein, dass er mein Herz nicht verhärtet? Aber wenn wir eben tiefer in diese Geschichte eingehen, dann merken wir oder realisieren wir, es ist nicht willkürlich, was Gott getan hat, sondern er hat einfach in dem Sinne dazu geführt, dass der Pharao an dem festhält, was er eigentlich in seinem Herz von Anfang an gewollt hatte. Er benutzt den Pharao nicht gegen seinen Willen, sondern er gibt dem Pharao die Kraft, das auszuleben, was schon längst in seinem Herzen ist. Und so habe ich mich gefragt, eben, was können wir persönlich für uns mitnehmen? Und ich möchte so drei Sachen mitnehmen, die mir wichtig wurden. Zum einen, die Tatsache, es gibt ein zu spät. Also wir lesen auch die Aufforderung in Hebräer 3, 15, heute, wenn ihr seine Stimme, also Gottes Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Also das wurde dem Volk Gottes gesagt, das wird uns gesagt, dass wir unser Herz gegenüber Gott nicht verhärten sollen. Und ich glaube, mir tut es gut, diese Worte, dieser Auftrag für mich persönlich immer wieder auch persönlich zu nehmen und mich zu fragen, bin ich hart geworden in meinem Herzen? Gibt es Themen, Bereiche in meinem Leben, wo ich hartherzig werde? Weil ich glaube, beim Pharao war das ja nicht so, dass er barmherzig war und dann am nächsten Tag komplett anders und ein hartes Herz hatte, sondern das hat sich im Laufe seines Lebens entwickelt. Und ich glaube, auch so sind wir nicht völlig frei, dass sich unser Herz verhärtet. Und ja, stellen wir uns die Frage, ist unser Herz weich? Und leben wir das, was Gott uns als Auftrag gegeben hat? Der zweite Punkt ist die Tatsache, dass Gott souverän ist, auch im Leid. Also wir sehen an dieser Geschichte, Gott gebraucht Widerstand, er gebraucht die Feinde von Israel, schlussendlich dann auch für seine Zwecke. Das Ziel von Pharao war ja eigentlich, den Plan von Gott, sein Volk zu befreien, diesen Plan aufzuhalten oder zu vernichten. Aber er wurde schlussendlich ein Werkzeug, durch das Gottes Herrlichkeit offenbart wurde. Was heißt das für unser persönliches Leben? Ich denke, auch wenn wir auf Ablehnung oder auf Ungerechtigkeit stoßen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott souverän ist und souverän bleibt und alles zu seiner Ehre gebrauchen wird. Deswegen sagt Paulus ja auch im Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt nicht, dass wir nie was Schlechtes erleben, sondern es heißt, dass selbst dann, wenn wir Schwierigkeiten erleben, werden wir in diesen Schwierigkeiten die Kraft haben, um Gott zu verehren. Und der dritte Punkt ist die Tatsache, dass Gott Liebe ist und dass er unparteiisch ist. Gott ist nicht ungerecht. Das ist mir wichtig, dass wir das aus dieser Geschichte auch mitnehmen. Gott ist Liebe, wie wir das im 1. Johannes 4,16 lesen. Er ist souverän, er ist nicht parteiisch und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und sein Herz schlug genauso für den Pharao, wie sein Herz für uns schlägt. Aber er respektiert auch, wenn wir unser Herz gegenüber ihm verhärten oder verschließen. Und das finde ich, macht für mich persönlich irgendwo Gottes Größe nochmals größer. Weil er hätte die Größe, uns zu zwingen, aber er macht es nicht, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Und ja, das fasziniert mich an Gott und hilft mir dann auch, eben im Gebet für Menschen zu beten, die ihr Herz verhärtet haben. Ich glaube, wir alle kennen Menschen in unserem Umfeld, die nichts von Gott wissen wollen. Und ich glaube, da ist es auch unser Auftrag, dass wir für sie beten, dass ihr Herz weich wird und dass ja, sie Gott annehmen dürfen. Aber Gott ist Liebe, er respektiert auch, wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Weil, wie gesagt, ich habe früher das immer so als eine Geschichte genommen, dass Gott ein bisschen unfair ist, hatte ich so das Gefühl, weil er dem Pharao seinen Willen aufzwingt ein Stück weit. Aber mittlerweile erkenne ich, dass er eigentlich einfach den Willen von Pharao dann respektiert hat. Er hat um sein Herz gekämpft und hat ihm aufgezeigt, ich bin stärker als deine Gottheiten, kehr zu mir um. Aber der Pharao wollte das nicht. Und dann hat Gott es dann auch respektiert und seinen Entschluss akzeptiert.